wir, oder andersrum, das Studium des Petrusbriefes gibt uns reichlich Gelegenheit, verschiedene Themen und Themenstudien zu machen. Durch den Petrusbrief und das Hineinschauen in den Petrusbrief einzelner Verse stoßen wir auf verschiedene Themen und so haben wir Gelegenheit zu verschiedenen Exkursen. Gerade so beschäftigen wir uns mit dem Thema des Gebets, weil Petrus uns zum Gebet einem anhaltenden und einem vernünftigen Gebetsleben ermutigt, will ich positiv sagen, ermutigt. Und da beschäftigen wir uns mit dem Gebet. Und eigentlich wollte ich letztes Mal schon so dieses Thema so einigermaßen abschließen, aber wir sind dann noch nicht durch. Und es gibt noch ein paar Verse und ein paar Bibelstellen, auf die ich gerne hinweisen möchte. Ein, zwei, drei Gedanken dazu sagen, euch dadurch ermutigen, stärken, ausrichten, aber auch vielleicht auch anregen, vielleicht da persönlich im Studium ja auch diese Stellen nochmal zu lesen und zu vertiefen. So einige Bibelstellen möchte ich mit euch heute noch anschauen. Nächstes Mal sind schon Ferien. Ich habe eine Woche Pause von der Bibelstunde. Soweit ich weiß, Markus, ist richtig? Ja, du nickst, dann ist es okay. Wenn spätestens jetzt ist es okay. Nein, Markus wird dann die Bibelstunde machen. Und dann so Woche drauf machen wir weiter im Petrusbrief und dann hoffe ich, dass wir dann weitergehen. Und da kommt einiges noch aus Vers 7, 8, 9, 10, 11, die folgende Verse. Darauf freue ich mich auch insbesondere, da einiges zu entdecken, was uns der Petrusbrief bereithält. Also lasst uns heute noch einmal Zeit nehmen und uns über das Thema des Gebets nachdenken und ein paar wichtige Bibelstellen anschauen. Wir sind gerade im Johannesevangelium gewesen und vielleicht schlagt ihr die Bibel direkt schon da auf. Ich mache diese Einleitung, damit diejenigen, die zuschalten und lesen Petrusbrief, nicht sich wundern, warum wir Johannes aufschlagen und nicht Petrusbrief. Wenn ihr mit mir das Johannesevangelium aufschlagt, es gibt in dem Abschnitt 14 bis 16, beziehungsweise 13 bis 17 ist der eigentliche große Themenblock, gibt es vier herrliche Verheißungen über das Gebet, die Jesus seinen Jüngern sagt, der Jünger lehrt, ihnen verheißt. Und wir haben zwei uns diese Verheißungen schon angeschaut und ich habe versucht, euch da hineinzunehmen, Fragen zu stellen, nach dem Prinzip, nach Voraussetzungen, nach dem Ziel und nach dem Handelnden und so etwas von diesen herrlichen Versen wahrzunehmen. Und das würde ich gerne auch gleich tun. Das heißt, wir schauen uns nochmal Kapitel 15 an und Kapitel 16. Und wenn wir das getan haben, dann hoffe ich, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, in Jakobusbrief hineinzuschauen. Und dann, wenn wir noch Zeit haben, in Philipperbrief. Das ist so, was ich gerne heute euch noch mitgeben möchte. Und auch wenn ich weiß, dass einiges auf dem Blatt trotzdem zu kurz kommt und nicht drankommen kann, aber ich denke, das wären die wichtigen oder die Stellen, die ich gerne euch weitergeben möchte. Wir haben Kapitel 14 begonnen und haben da die erste Verheißung Jesu angeschaut. Jesus hat ihm gesagt, wer an mich glaubt, so glaubt an mich, glaubt an Gott, glaubt an mich. Und dann verheißt er, wenn wir an ihn glauben, dass wir ihn bitten werden und er wird uns geben. Und wir werden sogar noch größere Dinge tun. Und wenn wir in seinem Namen bitten. Und wir haben uns über diese Dinge ein paar Gedanken gemacht. In diesem Zusammenhang habe ich etwas gesagt und dann habe ich auch eine Rückfrage bekommen. Und ich dachte, es ist gut, eine gute Rückfrage. Und ich werde auch etwas jetzt kurz darauf eingehen und hoffe, die zu beantworten. Es geht um Folgendes. Das Anliegen ist ja, dass wir vernünftig beten und dass wir beständig beten und dass dieses vernünftige Beten ist ja nicht nur, dass wir unsere Anliegen einfach an Gott, sage ich mal, hinschmeißen und ihn zutexten und gar keine Gelegenheit geben, ihm zu antworten, sondern das Gebetsleben oder das Gebet beginnt, dass wir von Gott seinen Willen erstmal erfragen und dann auch darauf hören, auf Gott hören und so seinen Willen zu erfahren. Und ich glaube fest daran, dass hier damit gemeint ist, wenn Paulus davon spricht, dass wir auch im Geist beten sollen. Vielleicht, das habt ihr gerade Johannes aufgeschlagen, gell? Eine Hand bleibt drin, weil da kommen wir jetzt zurück. Und wenn ihr mit mir noch Epheserbrief dazu aufschlagt, dann werde ich euch eine Stelle vorlesen, Epheserbrief Kapitel 6. Epheserbrief. Paulus schreibt am Ende an die Epheser auch eine herrliche Ermutigung nach der Waffenrüstung Gottes und schreibt in Vers 18, Kapitel 6 ab Vers 18, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Also hier spricht er und drückt das auch so aus, betet im Geist. Und zwar sagt er, mit allem Gebet. So, was er damit meint, ist in jeder Form des Gebets. Also das Gebet muss alles begleiten und muss alles umkleiden und mit allem Gebet, permanent betend, in alle Formen, das heißt Fürbitte, Danksagung, wenn wir Gott vor Gott Anliegen bringen, sollen wir mit Flehen beten. Wirklich vor Gott mit Flehen beten, zu jeder Zeit. Und dann sagt er im Geist. Und das ist das Geheimnis. Ich denke, dass dieses Gebet im Geist geschieht. Und ich hab diese Aussage getätigt, dann sollten wir auf den Geist auch hören. Beim Beten auch mal ruhig werden und mal hören, ob der Geist nicht redet. Es gibt unter bestimmten Gemeinden und bestimmten Ausrichtungen, vor allem in der charismatischen Szene oder in der charismatischen Richtung, ich glaube, man nennt das hörendes Gebet. Man nennt das so und das Gebet ist so, dann, man gibt sich dem Geist hin und man hört und dann bekommt man Visionen und man bekommt Bilder und dann teilt man die Visionen und teilt man die Bilder und das ist dann bis in Trance-Zustände kann das Ganze passieren und man nennt das unter so hörendem Gebet. Und ich will das deswegen sagen, wenn ich sage, auf den Geist hören wir im Beten, dann meine ich nicht, dass wir diese Form des Gebets jetzt pflegen und jetzt sagen und jetzt hören, ob wir da ein Bild bekommen oder einen Traum bekommen oder eine Stimme hören, davon rede ich nicht. Aber ich trotzdem, und ich bin bewusst, sage ich das, wir müssen im Geist beten. Was bedeutet im Geist zu beten? Zu einem ist, nicht im Fleisch zu beten. Ist ziemlich einfach zu unterscheiden. Im Geist beten, oder andersrum, was bedeutet im Fleisch beten? Wie betet man im Fleisch? Deswegen geht es nicht nur um unseren Körper. Fleischlich beten. Selbstzentriert beten. Egoistisch bitten, nach den Dingen des Fleisches bitten, damit zur Befriedigung des Fleisches bitten. Das ist Beten im Fleisch. Ich bete nur, dass Jesus mein Leben, meine Begierden, meine Bedürfnisse, dass er jetzt das alles stillt. Das ist sehr fleischlich. Das ist im Fleisch beten. Im Geist beten aber wäre was dann? Eben nicht fleischlich, sondern auf Gott ausgerichtet, nach seinem Willen, nach seinem Anliegen. Und das geschieht durch den Geist Gottes, durch den Geist geleitet, betet man nicht im Fleisch. Andersrum, wenn wir im Geist beten, werden wir nicht anfangen, fleischlich zu beten. Wenn der Geist in uns und durch uns betet, werden wir nicht die fleischlichen Anliegen bringen. Ich habe schon mal das kurz erwähnt, ich sage es an dieser Stelle, ich bin davon überzeugt, wenn man in und durch den Geist betet, wird man nicht die Anliegen bitten, die Gottes Willen entgegengesetzt sind, die nur dazu da sind, damit ich zu meinem Recht oder zu meinen Dingen komme, die ich so gerne hätte. Der Geist wird sich nicht dazu stellen. Wie hört man auf den Geist? Und ich denke, es beginnt ganz einfach. Haben wir Freimütigkeit oder haben wir nicht? Achtet und achtet auf die Freimütigkeit im Gebet. Wenn ihr merkt, dass es... Ich sage so, aus dem Fleisch beten ist sehr anstrengend. Das ist sehr anstrengend. Aus dem Geist beten, ich hoffe, ihr kennt den Unterschied. Wenn der Geist ein Gebet bewegt, das hat was mit Freimütigkeit zu tun. Das hat was dass das Gebet auf dem Herzen ist. Man will es dem Herrn bringen. Man hat keine Angst, es ihm zu bringen. Man kommt mit offenem Herzen, man kommt nicht mit Angst vor Gott, man kommt nicht mit Sorge, kann ich es sagen, kann ich es nicht sagen, sondern man kommt mit Freimütigkeit zu dem Herrn und das im Geist beten, das ist eine. Das andere ist aber auch im Geist beten, auf den Heiligen Geist hören. Und wann beginnt das Hören auf den Heiligen Geist oder wie redet der Heilige Geist? Ist eigentlich ziemlich auch einfach, denn das Schwert ist des Heiligen Geistes, ist das Wort Gottes. Das heißt, auch hören, und darum gehört Bibellesen Auch da wiederhole ich mich kurz, gehört das Bibellesen zum Gebet dazu? Und wenn ich auf den Heiligen Geist höre, er soll ja zu mir reden, dann muss ich ihm auch die Stimme geben. Ich bete und ich lese. Ich lese und ich bete. Oder andersrum, ich lese betend. Ich lese betend. Einige Brüder hörten, dass man Bibellesen betend lesen soll. So, auf den Knien. Und dann kam ein anderer Prediger in ein, ich glaube nach Russland, hatte so eine Predigerreise gemacht, kam in eine Gemeinde und die Brüder erzählten ganz stolz, also unsere Prediger bereiten die Predigt immer auf den Knien. Dann dachte, gut, im Gebet, betend. Die umbeten, beten vorher, sie beten während und sie beten dann, dass passiert. Und er sagt, das freut mich, ich bete auch immer. Und sagt, nein, das meint ihr gar nicht. Sie wirklich, die knien immer, wenn sie die Predigt vorbereiten. Also die legen sich die Bibel auf den Boden oder auf den Stuhl, knien sich und so und meinen, das ist kniend Bibel lesen. Das ist nicht damit gemeint, sondern Bibel wirklich im Gebet. Andersrum, schaut mal. Die Bibel sagt, denn der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, zum Beispiel. Die Bibel sagt, dass die Kinder Gottes durch den Heiligen Geist, diesen Kinder Gottes durch den Geist geleitet sind, richtig? Römer Kapitel 8, ich glaube Vers 16 oder so. Die Kinder Gottes sind durch den Geist geleitet. Im 1. Korinther 2 sagt Paulus, dass der Geist Gottes uns offenbart, was wir vorher nicht gewusst haben, aber den seinen Kindern offenbart er das Geheimnis. Das macht er. Jesus hat verheißen, dass der Heilige Geist uns an alles erinnern wird, er wird uns lehren. Darf ich dich persönlich fragen, wurdest du schon vom Heiligen Geist gelehrt? Hat der Heilige Geist dich an irgendwas mal erinnert? Wie wirst du vom Heiligen Geist geleitet? Ist das ein Phänomen? Ist das spektakulär? Kriegst du jeden Morgen eine Stimme vom Himmel an die Wand geschrieben? Wann hast du das letzte Mal den Eindruck gehabt oder erlebt, dass du wusstest, der Geist Gottes hat mich heute geleitet? Der Herr hat heute zu mir geredet. Wann passiert das? Andersrum, wann passiert das am häufigsten? Doch wenn wir in das Wort hineinschauen, oder? Wir schlagen auf, wir hören eine Predigt, hoffe ja auch ein paar Bibelstunden, wir lesen das Wort und dann merken wir doch, das spricht zu mir, oder? Kennt ihr das? Es spricht zu mir. Ja, warum das? Wer redet da? Der Geist. Versteht ihr, es ist nicht so charismatisch, wie man das oft denkt. Es ist nicht so ungreifbar und man muss nicht Stunden warten und in Ekstase geraten, bis man eine Stimme hört oder eine Vision bekommt oder ein Bild bekommt. Das ist das Wort und darum ist Beten und hörendes Beten ist auch somit auch lesendes Beten. Dem Heiligen Geist die Gelegenheit geben, meine Fragen, meine Anliegen vor Gott zu bringen, um es praktisch anzuwenden. Schaut mal, lass uns dieses konkrete Situation nehmen. Ich habe eine Schwierigkeit mit Obrigkeit. Ich habe eine Schwierigkeit mit meinem Arbeitgeber. Ich habe Schwierigkeiten mit meinem Ehepartner. Und vielleicht habe ich Schwierigkeit in der Gemeinde mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester. So, jetzt gehe ich ins Gebet und bringe dieses Anliegen im Gebet. Und dann, was ist das Erste, was ich frage? Herr, was ist dein Wille? Wie willst du dich darin verherrlichen? Was ist dein Wille in dieser Situation? Da beginne ich. Und jetzt will ich diesen Willen wissen. Und ich habe die Bibelstunden nicht besucht. Ich habe keine Ahnung, wie man sich mit Obrigkeit und was muss ich tun? Ich schlage die Bibel auf und lese nach, oder? Oder in dem Fall, wir waren doch mal im Petrusbrief und da haben wir doch etwas über die Obrigkeit gehört. Dann lese ich es nochmal nach, schlag auf und denke, eigentlich steht es klar. Eigentlich steht es da. Und so sehe ich, was der Geist zu dieser Situation mir sagt. Und dann muss ich beten und sagen, oh Herr, es ist nicht einfach, mein Chef ist alles andere als einfach, aber es ist dein Wille und jetzt beten wir um was? Dass wir uns drunter stellen. Richtig? Und dann die Kette, die ich euch versucht habe aufzuzeigen. Ihr versteht, was ich meine? Wenn ich auf den Geist hören oder davon rede, dann ist es keine besondere Art des Gebets. Aber ich bin mir sicher, dass der Geist auch im Gebet und durchs Gebet uns klare Gedanken geben vermag, uns an Dinge erinnern vermag, an seinen Willen erinnern vermag. Und während ich bete, weiß ich eigentlich. Und ich bin davon überzeugt, ein mündiger Christ, das ist einer, der mit dem Herrn schon einige Weile unterwegs ist. Er wird die Dinge wissen. Der Geist wird in der Lage sein, ihn an Dinge zu erinnern. Und während er betet, wird er eigentlich schon wissen, was der Herr will. Er wird schon wissen. Er wird wissen, ob dieses Gebet in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes ist oder nicht. Und weil der Geist in uns Wohnung genommen hat, wird er spüren. Er wird das unterscheiden können. Ist das jetzt wirklich Übereinstimmung mit dem Geist? Hat er Freimütigkeit vom Heiligen Geist? Oder ist es nicht? Ich denke, das hat was mit Mündigkeit zu tun, mit dem Lernen der Stimme Gottes kennen. Mit ihr vertraut sein, wie und auf welche Art und Weise Gott zu uns redet. Und wichtig ist, der neue Bund ist was? Ich werde meinen Geist in ihr Innerstes geben, oder? Das ist der neue Bund. Ich werde sie lehren. Ich werde sie unterweisen. Durch den Geist Gottes werde ich es tun. Nur kurze Erinnerung und an dieses Thema möchte ich abhaken. Folgendes, im Römer Kapitel 8 sagt Paulus, dass wir nicht genau wissen, wie wir eigentlich recht beten sollen. Aber der Geist Gottes verwendet sich für uns gottgemäß. Versteht ihr? Wenn wir kommen vor Gott und wir, oft wissen wir nicht, was wir bitten sollen. Was ist richtig? Der Geist Gottes aber weiß, was richtig wäre. Und dann darf der Geist Gottes auch beten, oder? Dann darf er unsere Gebete übersetzen. Wie herrlich ist das? Und dann sagt die Bibel, dann wird er uns vor Gott gottgemäß verwenden. Das heißt, er wird unsere Anliegen so bringen, dass sie vor Gott richtig sind. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der Heilige Geist so manches Gebet richtig übersetzt, dass wir falsch beten. Und ich meine nicht nur von der Formulierung. Ich komme vor Gott und sage, oh Herr, ich denke, das wäre jetzt gut. Und der Geist sagt, mein Gott, das denkt er. Wir wissen es besser, oder? Wir wissen es besser. Und er bekommt das Bessere. Er bekommt das Bessere. Er weiß gar nicht, was er bittet. Er weiß es gar nicht. Und er weiß gar nicht, ob das ihm gut ist oder nicht gut ist für ihn. Aber wir wissen das doch. Und ich glaube, dass der Heilige Geist so manches Gebet dolmanagt. Und manches Gebet gottgemäß verändert, damit es vor Gott wirklich auch ankommt und das Ziel hat. Okay, also das wollte ich kurz an dieser Stelle sagen, damit Klarheit ist, was ich damit meine. Ich rede hier nicht von charismatischen Regungen, vom hörenden Gebet, sondern wirklich aber von der Tatsache, dass Kinder Gottes durch den Geist geleitet sind. Der Geist Gottes wohnt in uns und wir müssen seine Stimme kennen. Wir müssen seine Stimme kennen. Also, ab in Johannesbrief wieder zurück. Ich möchte euch die dritte und die vierte Verheißung vorlesen und nach dem gleichen Prinzip sie behandeln, wie wir die ersten zwei Verheißungen behandelt haben, dass ich ein paar Fragen stelle und dann gucken wir, was das Wort Gottes über das Gebet sagt. Lasst uns Kapitel 15, Vers 16 bis 17 lesen. Jesus sagt, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und auch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Also, in der gleichen Weise, was ist das Prinzip in dieser Verheißung? Was ist das Prinzip des Gebets? In den ersten Verheißungen war ja in seinem Namen bitten. In der zweiten Verheißung war, in ihm bleiben und er in uns bleiben, in ihm sein. Und was ist das Prinzip hier? Was ist hier das Prinzip? Nein, nicht einander lieben, aber das ist nicht das Prinzip. Auch das ist nicht das Prinzip. Ich lese nochmal vor. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit ihr, was ihr bitten werdet, in meinem Namen. Was ist das Prinzip? Wieder in seinem Namen. Das ist das Grundsatzprinzip. Aber das wird jetzt vertieft und das wird uns nochmal mehr erklärt, was bedeutet in seinem Namen bitten. Ich hoffe, ihr könnt euch daran erinnern, das heißt in Übereinstimmung mit seinem Wesen, in Übereinstimmung mit seinem Willen und in der Übereinstimmung mit seinem Handeln, mit Übereinstimmung mit ihm selbst, in ihm sein, in ihm verortet sein, ein Teil von ihm sein, das bedeutet in seinem Namen. Hier bekommen wir noch etwas mehr Informationen. Was bedeutet noch in seinem Namen? Also, das Prinzip erstmal in seinem Namen, das steht wieder drüber. Was ist die Voraussetzung? Jetzt kommen wir an all diese Dinge, die ich schon gehört habe. Was ist die Voraussetzung? Was ist die erste Voraussetzung? Das traut man sich schon wieder gar nicht. Doch, wir trauen es. Mittlerweile trauen wir uns das. Ja, schon oft gehört. Was sagt Jesus? Das ist die Erwählung durch ihn. Guck mal, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Damit ihr, was ihr den Vater in meinem Namen bittet. Das ist interessant, oder? Damit wir so beten können, dass der Vater uns gibt, damit wir in dem Namen Jesu bitten können, sagt uns Jesus, was ist die Voraussetzung? Erwählt sein. Ja, warum das denn? Schaut mal, wir haben doch bis dahin, gerade in der letzten Verheißung gesehen, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleibt in mir und ich in euch, dann bringt ihr Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann könnt ihr beten. Und dann haben wir uns angeschaut, was es bedeutet. In seinem Namen, in ihm bleiben und er in uns. Das heißt, in der Übereinstimmung mit seinem Willen, mit seinem Wort. Das, was er gesagt hat. Zum Beispiel, dass er uns liebt. Könnt ihr euch erinnern? Letzten Mittwoch. Dass er uns liebt. Wir bleiben in dieser Verheißung, in seinem Wort. Er liebt uns. So. Können wir etwas dazu tun? Können wir in Jesus hinein? Können wir die Liebe Jesu uns irgendwie erarbeiten? Absolut undenkbar. Auch wenn wir das verstehen, ab und zu machen wir das. Wir denken, wenn wir bestimmte Dinge tun oder nicht tun, dann hat er uns ein bisschen mehr lieb heute. Ja, und wenn er heute uns nicht so lieb ist, dann hängt damit, dass wir bestimmte Dinge getan haben und nicht getan haben. Die Liebe Gottes, die Liebe Jesu zu uns verdrängt nicht, oder die Sünde und Ungehorsam verdrängt nicht die Liebe. Die verdrängt es nicht. Da ist das Blut weit stärker und weit herrlicher. Der einzige Grund, dass wir doch in ihm sind, ist doch, weil er uns geliebt hat, oder? Wir können aus eigener Kraft nicht in ihn hinein. Wir können aus eigener Kraft auch nicht bleiben. Wir können ja keine Frucht bringen. So, aber wie kommen wir denn in ihn hinein? Jetzt steigert Jesus und sagt, wisst ihr was? Wisst ihr, wie ihr in mich hineinkommt? Durch den Vater, durch die Erwählung. Oh, aber was sagt die Erwählung? Das hat ja nichts mit mir zu tun. Weil der Vater wollte, dass ich in Christus bin. Er hat mich vor Grundlegung der Welt, dass ich heilig und tadel bin, in Christus. Richtig? Epheser 1, Vers 3, 4 folgende. In Christus. Das heißt, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr müsst in mir sein und ich in euch sein. Und wisst ihr was? Wir gehen einen Schritt zurück. In mir sein, in meinem Namen bitten bedeutet in der Erwählung. Das ist ein Thema, das ja so viele Christen hassen, die als für unbiblisch halten. Ich finde schon interessant, dass Jesus als Grundlage erhörendes Gebet das Wort "Ich habe euch erwählt, nicht ihr habt mich erwählt" hinlegt. Es ist mein Werk an euch. Warum können wir Frucht bringen? Was ist die Voraussetzung für Frucht bringen? Was sagt Jesus? Ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Frucht bringen liegt allein in der erwählenden Tat Jesu. Weil er uns will, weil er uns in Christus hineinversetzt hat, hat er uns die Fähigkeit, die Möglichkeit und die Grundlage dafür gegeben, dass wir Frucht bringen, dass wir bitten sollen und Frucht bringen. Das ist eine herrliche Wahrheit, oder? An dieser Stelle, das will ich kurz euch nochmal vor Augen führen. Schaut mal, ich weiß nicht, ob ich hier an dieser Stelle schon mal gesagt habe, aber unser Gebetsleben ist so stark von der Erwählung geprägt, das glauben die wenigsten, aber die Gebetspraxis offenbart es. Und all die Erwählung hassen und an sie nicht glauben, praktizieren sie in ihrem Gebet. Sie merken nicht, wie stark das Gebet auf der Erwählung basiert und dass unser Gebetsleben von der Erwählung geprägt ist. Ich mache euch nur ein Beispiel, um das deutlich zu machen. Gestern sprachen wir kurz darüber. Schaut mal, wenn ich für meinen Bruder bete, ich mache andersrum. Es gibt eine Person, die sagt, ich glaube nicht an die Erwählung. Das ist nicht biblisch. Und diese Person hat einen Bruder und eine Schwester, die nicht gläubig ist. Und Freitag für Freitag kommt die Person in die Gebetsstunde und wisst ihr, was ich sie beten höre? Was beten wir? Zu wem beten wir in der Gebetsstunde? Zu der Person? Kommen wir in die Gebetsstunde, rufen die Person an und sagen, lieber Bruder, ich will und bitte dich, ich bitte dich, bekehr dich. Machen wir das. Wir skypen da nicht und wir schreiben keine Briefe und sagen, lasst uns zusammen zu ihm reden. Das machen wir doch nicht. Wenn wir zusammenkommen, zu wem beten wir? Zu dem Herrn. Warum machen wir das? Wieso kommen wir zu dem Herrn und bitten den Herrn? Warum? Wir können uns ersparen und all erstmal die besuchen. Das wäre viel effektiver. Jetzt folgendes. Jetzt höre ich, wie die Geschwister sagen, o Herr, rette meinen Bruder, rette meine Schwester, rette meinen Mann, rette meine Tochter. Oder? Das beten wir doch, oder? Alle. Warum? Schaut mal, nehmen wir mal an, diese Lehre stimmt nicht. Wir kommen zu Gott und sagen, oh Herr, rette meinen Bruder. Ich bete jetzt für meinen Bruder Jakob. Und der Herr sagt, Willi, ich würde so gern, aber das ist seine Sache. Er hat einen freien Willen. Entweder will oder nicht, er muss das Angebot. Ich habe alles, was ich tun konnte, habe ich gemacht. Ich bin am Kreuz für ihn gestorben, ich habe mein Blut vergossen, so. Es ist doch seine Entscheidung. Was soll ich machen, Willi? Warum nervst du mich? Seit Jahren liegst du mir in den Ohren wegen deinem Bruder. Er muss es doch tun. Ich habe meins getan. Er muss es doch tun, oder? Oh, Entschuldigung, Gott, dass ich dich seit Jahren belästige. Vor 2000 Jahren hast du das Erlösungswerk verbracht. Mein Bruder muss sich heute entscheiden. Natürlich, warum soll ich dich fragen, gell? Du hast ja deins gemacht. Ich muss dich ja nicht daran erinnern. Warum beten wir? Wenn Gott nicht einen Sünder zur Umkehr bringen vermag, warum beten? Andersrum, wenn es an dem Menschen liegt und an seiner Entscheidung, warum Gott beten? Ja, dass Gott ein bisschen hilft so bei der Entscheidung. Ja, wie viel? Ab wann? Darum glaube ich, dass jeder, der das eigentlich gar nicht glaubt, in seinem Gebetsleben, aber seiner Theologie absolut widerspricht, mit jedem Gebet. Wisst ihr, warum er richtig betet? Weil er im Geist betet. Der Geist betet in ihm schon lange das Richtige. Der Verstand glaubt es nur nicht, was der Geist im Herzen schon lange hineingelegt hat. Wenn wir nicht glauben, dass Gott vor Grundlegung der Welt diejenigen, die er erwählt hat, auch zu retten vermag, warum ihn dann bitten? Wir beten, weil Gott es kann, oder? Darum beten wir. Von daher ist das Gebetsleben und das Verständnis der Erwählung so nah beieinander, so nah beieinander. Ich könnte meinen Gedanken folgen. Ob diese gut verheißt, weiß ich nicht. Aber es ist so. Jesus beginnt oder vertieft. Schaut mal, er sagt, glaubt an mich, wie er an Gott glaubt, und dann bittet in meinem Namen und der Vater wird euch tun und dann wird er verherrlicht werden. So beginnt die erste Verheißung. Dann sagt er als nächstes, Akku ist leer, das kriegen wir dann. Geht's jetzt? Also nochmal. Glaubt mich, sagt Jesus, ich werde bitten und der Vater und ich werden verherrlicht werden. Dann geht er weiter und sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr braucht mich für all das. Nachdem er das sagt, geht er einen Schritt weiter und sagt, wisst ihr warum? Ich habe euch erwählt. Ich habe euch erwählt, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt. Das ist gewaltig, oder? Gott hat uns dazu bestimmt, Jesus hat uns dazu bestimmt, dass wir Frucht bringen. Guck mal, das ist sein Wille. Ist okay? Würdet ihr gern Frucht bringen? Wer würde gern Frucht bringen? Schön, schön einige. Wisst ihr, dass Gott auch will, dass ihr Frucht bringt? Wenn ihr das wollt und Gott das will, wo liegt das Problem? Bittet, Jesus sagt, bittet, damit ihr in den Vater bitten werdet, in meinem Namen in euch gebe. Jetzt kommen wir zum Vater und sagen, Jesus, hey Vater, ich würde so gerne Frucht bringen. Und ich bitte das nicht wegen Leistung, wegen was ich getan habe oder nicht getan habe. Ich bitte das wegen Jesus, weil ich in ihm bin, weil er alles für mich getan hat, weil er meine Erlösung ist, weil er meine Kraft ist. Ich bitte, dass er alles in mir ist und alles für mich ist. Ich bitte dich auf Grundlage von deinem Sohn, ich bitte dich, bring Frucht in meinem Leben. Bring bitte, beschneide, reinige, dass ich noch mehr Frucht bringe. Bitte mach das. Und da wird doch Gott nicht sagen, nö, das habe ich gar nicht vor so mit dir. So die 30% reichen mir völlig aus. Da würde sagen, schön, natürlich. Das wäre Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist. Und glaub mir, und dann müssen wir damit rechnen, dass es tut. Glauben, dass es tut. Gleich sofort Jakobus. An dieser Stelle werden wir gleich Jakobus lesen. Dann ist es wichtig, dass wir das glauben, dass er es tut und nicht zweifeln. Also, eine herrliche Wahrheit, die uns das hier vertieft und uns da hineingibt. Also, das Prinzip ist wieder in seinem Namen. Wir müssen in Christus sein. Die Voraussetzung ist, man muss was sein? Erwählt sein. Wer erwählt? Der Herr. Was ist das Ziel? Was ist das Ziel? Ja, schon. Was ist hier das Ziel? Damit ihr den Vater bittet werdet, Frucht bringt, damit ihr Frucht bringt. Das Ziel ist Frucht bringen. Gott will, dass wir Frucht bringen. Über die Frucht werden wir gleich nachdenken, kurz schauen, um was wir da bitten. Damit wir das heute auch noch echt schaffen, zwinge ich mich, das mal stehen zu lassen. Ein herrlicher Abschnitt. Und wir springen ins Kapitel 16 und lesen noch die letzte Verheißung, damit wirklich die anderen Stellen auch noch Gelegenheit haben, zu uns zu reden. Ich lese euch Vers 23 bis 27, das ist die vierte Verheißung. Und an jenem Tag werdet ihr mich um nichts fragen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater werdet, bitten werdet in meinem Namen, wird euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen. Damit eure Freude völlig sei, dies habe ich in Bildreden zu euch geredet, es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Bildreden zu euch spreche, sondern euch offen von dem Vater verkündigen werde. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Das ist die herrliche vierte Verheißung. Machen wir das gleich noch einmal. Was ist das Prinzip? Kann man schier nicht übersehen hier. In seinem Namen bitten. Wie oft taucht sie vor? Wie oft kommt sie vor? Allein in diesen 1, 2, 3, 4 Versen? Viermal. Wir haben vier Verheißungen. Und alle vier Verheißungen bauen auf diesem Prinzip auf, in seinem Namen bitten. Und in der vierten Verheißung kommt es nochmal viermal. Also nochmal prägnanter. Das Prinzip ist in seinem Namen bitten. Was ist die Voraussetzung? Jetzt bin ich gespannt, ob ihr es entdeckt. Was ist die Voraussetzung fürs Gebet? Es ist nicht so offensichtlich, aber es steht drin. Glaube. Ich lese euch nochmal an und ich werde versuchen es zu betonen, damit ihr, und dann könnt ihr prüfen, ob ich recht habe oder ihr denkt, nee, das passt nicht, okay? Was ist die Voraussetzung? Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Okay, bis jetzt. Irgendwas muss an der Voraussetzung jetzt anders werden, okay? Warum konnten sie bis jetzt den Vater nicht bitten? In seinem Namen war das Prinzip, aber bis jetzt konnten sie in seinem Namen gar nicht beten. Warum denn nicht? Der Heilige Geist war noch nicht da. Warum war er noch nicht da? Jesus war noch nicht verherrlicht, Jesus war noch nicht beim Vater. Und warum war er noch nicht beim Vater? Ich will auf was hinaus, ich führe euch dahin. Weil er noch etwas Wichtiges nicht getan hat. Er hat das Erlösungswerk noch nicht vollbracht. Er ist noch nicht gestorben und noch nicht auferstanden. Ich habe euch versucht, letzten Mittwoch das deutlich zu machen. Niemand kann zum Vater kommen und sagen, Papa, Gott, Allah, irgendwas, hilf. Das ist der gleiche Gott. Niemand kann das sagen. Niemand kann zu Gott einfach beten, Stoßgebet und sagen, ah ja, Gott hört auf mich. Gott hört nicht, weil er nur in einem Namen hören wird. Und zwar im Namen Jesu. Warum? Weil dieser eine Name Jesu das Erlösungswerk die Grundlage bildet. Jesus ist für meine und deine Schuld gestorben und durch sein Blut kann ich jetzt vor Gott kommen, ohne zu sterben, ohne vernichtet zu werden und habe überhaupt erstmal die Grundlage, dass Gott auf mich hören wird. Ohne Jesus geht's nicht. Und Jesus sagt, ihr könnt noch gar nicht in meinem Namen bitten, weil ich ja noch nicht gestorben bin. Das Erlösungswerk ist noch nicht vollbracht. Ihr könnt noch nicht, ihr habt noch keinen Eintritt in das Heiligtum. Ihr könnt noch nicht vor den Thron der Gnade kommen und dann mit Freimütigkeit beten. Wie könnt ihr mit Freimütigkeit beten, wenn euer Herz voller Sünde und Schuld ist? Wie geht das? Ihr könnt doch nicht das, ja, ich war heute ein bisschen besser und habe heute stille Zeit gemacht, heute kann ich doch besser beten dann. Heute habe ich nicht gelogen, da kann ich doch besser beten. Heute habe ich gespendet, heute war ich im Gottesdienst, heute habe ich Lieder gesungen. Nein, kein Werk kann die Grundlage schaffen, dass Gott dein Gebet erhört. Nur ein Werk, und das ist das Werk Jesu. Und Jesus sagt, noch konntet ihr nicht in meinem Namen bitten. Warum? In meinem Erlösungswerk. Jetzt verstehen wir, in seinem Namen beten bedeutet in seinem Erlösungswerk beten. In dem, was er ist und in dem, was er getan hat. Nämlich Gott wurde Mensch, starb für Menschen, ist auferstanden und hat sich zu Rechten Gottes gesetzt. Das bedeutet, an ihn zu glauben. Wer an mich glaubt, wird bitten und ich werde geben. Was glauben wir? Wir glauben an das Erlösungswerk Jesu Christi. Er sagt, was ihr, ich lese nochmal, 23. Und an jedem Tag werdet ihr mich nichts fragen, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Betet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Was ist das Ziel? Das ist der Oberhammer. Bis jetzt haben wir, oder was ist das Ziel? Dass die Freude vollkommen wird. Welche Freude? Meine. Nee, das ist gar nicht so fromm, gell? Dass ich mich daran freue. John Piper ist für einige vielleicht ein Begriff, ein großartiger Prediger, war jetzt, glaube ich, vor kurzem in Deutschland. Evangelium, ein 20-Konferenz war er da. Und der hat das große Thema, dafür schlägt sein Herz, diese Freude am Herrn, die Lust am Herrn, Gott genießen, das sind so seine Lieblingsbegriffe. Einfach an der Herrlichkeit Gottes sich zu erfreuen, so was der Ruben auch heute vorhin gebetet hat. Und ich finde es so herrlich. Gott sagt, das Ziel ist, dass wir ihn verherrlichen, dass wir Gott anbeten, dass der Sohn, Vater verherrlicht wird im Sohn. Der Vater wird dadurch verherrlicht, dass der Sohn das getan hat und für uns das alles möglich macht. Da wird er durch Vater verherrlicht. Das ist das Ziel, Gott soll verherrlicht werden durch all unser Gebet und durch all das, was als Erhörung passiert, oder? So, und jetzt überlegt mal, das ist so herrlich. Und Gott sagt, wisst ihr, wie ich das mache? Wisst ihr, wie ich verherrlicht werde? Ich werde eure Gebete erfüllen und dann werdet ihr so euch darüber freuen. Ihr werdet euch so an mir freuen, ihr werdet so über mich staunen und so dankbar werden, dass ihr mich anfangt anzubeten. Ihr werdet Danke sagen, ihr werdet staunen darüber. Das ist Anbetung. Ich werde Gebete erhören, damit eure Freude groß ist. Und warum? Damit eure Freude an mir groß ist. Unsere Freude an ihm. Wir staunen und denken, gibt es einen Gott wie ihn? Wir sprechen zu ihm und er gibt uns. Wo gibt es so einen Gott? Oh, du bist der Beste. Du bist der Schönste, der Herrlichste. Wer kann sowas tun? Niemand. Wer sagt vorher und dann tut es? Wer legt uns das Gebet aufs Herz und dann gibt es uns? Das ist so gewaltig. Jesus sagt, ich habe das Erlösungswerk, ich habe den Weg gebahnt. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg zum Vater. Und dann sagt er, wer in mir bleibt, in diesem Erlösungswerk bleibt, der wird selber zum Vater kommen und wird den Vater bitten und der Vater wird geben und der Vater wird deswegen geben, damit wir uns freuen. Guckt mal, was für gute Gedanken, oder? Damit wir uns an ihm freuen. Ich will das so zusammenfassen, schaut mal. Es ist etwas in der ganzen Gebetserhörung, in den ganzen Verheißungen, in all diesen vier herrlichen Verheißungen, auf wen kommt es drauf an? Auf das, was wir tun? Versteht ihr? Es kommt nicht darauf, wann wir die stille Zeit machen, wie viel stille Zeit machen, wie lange wir stille Zeit machen, was wir gemacht haben. Versteht ihr? Die Grundlage ist alles, was Jesus getan hat oder was Gott in und durch Jesus getan hat. Und unsere und deine, die Voraussetzung, oder das bringt, ja, die Voraussetzung, die wir mitbringen, wir müssen in diesem Wort bleiben. Ich habe ein Bild von Jahren gehört und als vor ein, zwei Jahren haben wir so eine Frauenfreizeit gehabt. Ja, schöne Frauenfreizeit, nicht weit weg von hier. Und wir haben über dieses Thema nachgedacht und ich habe damals dieses Bild erzählt. Ich hoffe, ihr Frauen, ihr habt es vergessen. Dann wird es vielleicht euch nicht so langweilig. Guckt mal, Jesus sagt, kommt zu mir. Oder den Weg, den ich dahin gehe, den kennt ihr. Und dann sagen wir, kennen den Weg nicht. Und was sagt Jesus? Ich bin der Weg. Wisst ihr, was Jesus damit meint? Schaut mal, könnt ihr euch vorstellen, da ist so eine Straße. Und Jesus sagt, wenn ihr euch auf die Straße draufstellt, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Wenn ihr euch diesen Weg wählt, dann kommt ihr an. Das ist das Bild. Ich will das vielleicht noch ein bisschen deutlicher machen, was es bedeutet, in diesem Wort, in dem, was wir hier gehört haben, das anzunehmen, das Wort anzunehmen und darin zu ruhen. Nur nebenbei, wäre aber schon bei dem Thema der Erwählung ausgestiegen, das heißt schon, schwierig zu ruhen. Schwierig da zu ruhen, anzunehmen, dass es nicht in uns liegt, alles in ihm. Aber das ist wichtig. Wer ist von euch schon mal geflogen? Ehrlich, seid ihr schon mal geflogen? Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr eine Maschine gemietet? Seid ihr dann hinein? So, okay, Flughafen rein. Ich darf das. Hab's. Segelflugzeug, selber geflogen. Na gut, dann gilt das Gleiche nicht bei dir. Wir waren vor gar nicht, vor paar, sind wir mal nach Griechenland geflogen. Katastrophe. Aber der Punkt ist, wir sind nach Griechenland geflogen. Und wenn ich das sage, oder ich bin nach Griechenland geflogen, dann sage ich nicht, ich bin ins Flugzeug und habe mich dann bin zum Piloten, habe reingeklopft, habe mir gesagt, rutsch mal auf die Seite, habe mich hingesetzt und bin geflogen, habe die Knöpfe gedrückt, Tower informiert und was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht, aber ich sage, ich bin geflogen. Ich bin nach Griechenland geflogen und zurück. Nicht schlecht. Aber was meinen wir damit? Wir meinen, wir haben akzeptiert und gesagt, okay, das ist der einzige Weg nach Griechenland. Oder gut, den ich jetzt wähle. Mit Auto ist lang, Fähre. Ich fliege. Da gehen wir hin und dann was machen wir? Wir setzen uns ins Flugzeug rein. Und was machen wir dann? Wir sollen sitzen bleiben. Was ist das Bild für Sitzen in der Bibel? Ruhen. Glaubst du, dass der Pilot dich dahin bringt, ja oder nein? Wenn du das nicht glaubst, was sonst passiert? Da wirst du permanent da anklopfen und sagen, ja, und wissen Sie, was Sie da tun? Ja, ich weiß schon, habe eine Ausbildung gemacht. Ja, wirklich, ja, was ist dieser Anzeiger hier? Ist das überhaupt richtig hier? Haben Sie das gecheckt? Und Reifen okay und die Flügel? Ich gucke mal selber nach. Raus, als angeguckt, ich glaube, die würden uns rausschmeißen, niemand würde uns mitfliegen lassen, wenn wir nicht zur Ruhe kommen würden und uns anschnallen würden und sagen, okay, ich bin im Flugzeug, ich bin drin, ich bin innen drin. Und weil ich im Flugzeug bin, fliege ich mit. Wenn wir sagen, wir fliegen, dann ist es nicht wir fliegen. Wir ruhen und wir überlassen das jemand, der das wirklich kann. Das ist das Bild. Aber wie gesagt, wir kommen zurück und sagen, ich bin nach Griechenland geflogen. Wenn die Bibel spricht und ihr sagt, in Christus ruhen, dann heißt es, setz dich in Christus, setz dich auf sein Wort. Wirklich, setz dich drauf und sag, ich ruhe drauf, es wird mich ans Ziel bringen. Er kann es. Er kann es. Und wenn einer fliegen kann, dann er, buchstäblich. Und das ist das Ruhen und Vertrauen, dass wir das Ziel erreichen werden. Und Jesus sagt, wenn ihr mir vertraut, wenn ihr an mich glaubt, wenn ihr glaubt, wer ich bin, wenn ihr glaubt, und was ich kann, wo ich herkomme, und wenn ihr dann in mir seid, dann dürft ihr euch ausruhen, denn ich bringe euch ans Ziel. Ich bin der Weg. Versteht ihr, wir müssen nicht den Weg finden, in dem Sinne, oder auf dem Weg, den Weg machen. Ich hoffe, ihr könnt das Bild verstehen. Im Prinzip, wenn wir in Jesus sind, dann sind wir schon auf dem richtigen Weg. Das Geheimnis ist in Christus. Und das Geheimnis ist, in Christus zu ruhen. Das ist Glauben. Das ist Glauben, ihm vertrauen. Ich lese euch nochmal Vers 26. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Der Vater liebt euch, wisst ihr warum? Der Vater will, dass ihr euch freut. Warum? Weil er euch liebt. Und warum liebt er euch? Ja, weil ihr mich liebt. Eine einzige Liebesgeschichte. Das Gebet ruht auf dem Wort, wir sind geliebt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Versteht ihr? Die Liebe in Gott bringt uns zur Ruhe. Das Erkennen des Geliebtsein in Gott, das bringt uns zur Ruhe. Nicht die Strafe und Ungenügsamkeit und Fehlbarkeit und all, das bringt uns nicht zur Ruhe. Dann werden wir permanent rennen und schauen, dass wir das Flugzeug ans Ziel bringen. Und selbst wenn wir flattern und pusten, irgendwas muss ich doch tun, kontrollieren, genug Sprit an Bord, Gleichnis der 10 Jungfrauen und all das. Ruhen. Ruhen bedeutet, ich glaube seinem Wort. Ich glaube, dass ich in ihm geliebt bin. Ich glaube, dass er mich vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Warum? Weil ich Jesus liebe. Weil ich Jesus liebe. Weil ich Jesus erkannt habe. Glaubst du, dass Jesus Gottes Sohn ist? Darf ich dieses Zeugnis von euch heute abfragen? Wer glaubt das? Selbst wenn du an das Thema der Erwählung nicht glaubst, ich verspreche dir, du bist erwählt. Weil du könntest nicht tun, wenn der Vater dieses Werk an dir nicht getan hätte und dir seinen Sohn offenbart hätte. Aber wen offenbart er es? Den Seinen. Ist das nicht herrlich? Zerreibt euch nicht den Kopf über Erwählung, ja, nein, wie ist es möglich, nicht möglich. Zerreibt euch nicht den Kopf. Ruht in seiner Liebe. Denn was sagt er? Haben wir vor kurzem im Glaubensbekenntnis gehabt. Auf welche Grundlage erwählt er? Was sagt Mose, 5. Mose, Kapitel 8? 7. Nicht wegen eurer Werke. Nicht, weil ihr mehr wert als die andere. Ich habe euch erwählt in Liebe. Epheser, Kapitel 1. Ich habe euch dazu erwählt und vorher bestimmt hat, dass ihr heilig und tadel seid in Liebe. In Liebe. Das ist die Grundlage. Ist Liebe was Gutes? Ist schön Liebe? Dann nimm es doch an. dann nimm es doch an. Und wenn Gott uns liebt und uns von Grundlegung gewollt hat und schon von Grundlegung der Welt geliebt hat, wird er irgendwas tun, was für uns nicht gut ist? Wird er uns auf dem Weg verlieren? Wird er uns auf dem Weg aufgeben? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Denn seine Liebe, wie groß ist seine Liebe? Wie stark ist seine Liebe? Wie mächtig ist seine Liebe? Bisschen? Für wie viel reicht das? Für wie viel Leer reicht das? Die ist unermesslich groß. Wir besingen das doch, oder? Die ist unerschöpflich. Als ich mich in meine Frau verliebt habe, dachte ich, boah, mehr Liebe geht nicht. Dann kam mein Sohn und ich dachte, hey, ich kann zwei lieben. Dann kam meine Tochter und ich merkte, ich kann alle lieben. Und es war nicht so, ja gut, ein bisschen abgeschraubt von der Liebe. Da ein bisschen abgeschnitten dem. Und es gibt Familien, die haben 6 Kinder, manche 12. Und man kann alle lieben, oder? Man kann. Liebe ist genug da, erstaunlich. Liebe ist nicht begrenzt. Schon gar nicht die Liebe Gottes. Schon gar nicht die Liebe Gottes. Kurz, damit die anderen Stellen eins zu uns wenigstens kurz reden. Geht mal mit mir Jakobusbrief. Zwei Gedanken dazu. Jakobusbrief möchte ich euch noch ein, zwei Gedanken weitergeben. Und ich hoffe, dass ihr die ersten Gedanken über den zweiten nicht aus den Augen lasst. Na komm schon, damit es nicht so spät wird. Ich würde gerne aber das Thema abschließen. Interessant, dass der Jakobusbrief ein sehr intensiver und herrlicher, ebenfalls ein herrlicher Brief, haben wir auch schon mal von der Gemeindefreizeit miteinander behandelt, dass er eingerahmt ist vom Thema des Gebets. Er beginnt mit dem Gebet und hört mit dem Gebet auf. Beginnt mit dem Gebet, mit der Verheißung, dass wenn wir um Weisheit uns mangelt, wir beten sollen, der Herr wird uns geben. Und hört mit dem Gebet auf, dass wenn Menschen leiden, das Gebet, das an den Gerechten viel vermag. Dazwischen Elia-Beispiel und so, das ist viel und voll des Gebets. Das Oberthema ist ja Zunge im Jakobusbrief, was die Zunge alles anrichten kann. Und zwar Gutes und Schlechtes. Und die kann Schlechtes anrichten, wenn sie böse redet, und Gutes anrichtet, wenn sie betet. So kann man es runterbrechen. Und darum findet das Gebet im Jakobusbrief eine wichtige Rolle. Schaut mal, ich lese ab Vers 2. Haltet es für laute Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Okay, niemand von uns freut sich über Versuchungen und Schwierigkeiten, aber Jakobus sagt uns, dass wir es tun sollen. Warum? Wisst ihr warum? Weil das die Gelegenheit uns gibt, ein Gebetsleben zu erfahren. Wir kommen in Versuchungen und es wird schwierig. Es wird schwer für uns in diesen Versuchungen, Prüfungen, all die Situationen, richtig uns zu verhalten und das Richtige zu tun, oder? Was sollen wir tun? Uns anstrengen, eine Strategie? Nein. Jakobus sagt, was betet. Also, was soll ich tun? Was ist das Richtige? Und er beginnt und sagt, Vers 4, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und an nichts Mangel habt. Das heißt, das ist das Ziel von allen Versuchen, von allen Prüfungen. Wir sollen vollkommen werden. Das ist Erziehungsmaßnahme Gottes. Verstehen wir vom Petrusbrief mittlerweile. Und jetzt sagt er, aber was ist, wenn ich in diesen Erziehungsmaßnahmen zu schleudern beginne, wenn ich mit all diesen Dingen nicht klarkomme? Sagt er Folgendes: Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Ist doch gut, oder? Der allen willig gibt. So, glaubst du das? Zeigt sich, ob du auf diesem Wort sitzen kannst oder nicht. Ja, wenn es steht, das ist gut, es steht. Die Frage ist, ob wir uns da auf diesem Wort sitzen können, Sicherheitsgurt anschnallen und bleiben. Oder ob wir anfangen rumzurennen, dass das Ding auch funktioniert hier. Und beim Piloten nerven, sagen, es funktioniert nicht, funktioniert nicht, funktioniert nicht. Das sagt er hier: Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Auch zwei, willig und ohne Vorwürfe. Er sagt nicht, hey, wieso fragst du so? Wieso willst du das? Hast du gestern mich darum gebeten? Wieso zweimal? Nein, er wird keine Vorwürfe machen, wenn wir zu ihm kommen. Versteht ihr? Setzt euch, schnallt euch fest. Macht euch viele Sitze. Oder macht euch ein Sofa aus allen diesen Worten und schnallt euch da fest. Dann sagt er, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Okay? Glaube, an was glauben wir? An seine Macht, an seine Stärke. An all das, was wir im Jakobusbrief, im Johannesevangelium angeschaut haben. Er bitte im Glauben, das heißt in seinem Namen. Und dann sagt er, ohne zu zweifeln, denn ein Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen. Man könnte sagen, ein Doppelherziger oder einer, der heute das will und morgen das. Heute so denkt, morgen so denkt. Einer, der in seiner Gesinnung heute so, heute glaube ich Gott, morgen, heute in der Bibelstunde, ja, das ist gut. Komm nach Hause, kommt schwierige Situation. Ob das wirklich stimmt, was ich da gehört habe? So einer braucht nicht erwarten, dass Gott etwas tut. Glauben bedeutet, darin zu ruhen, sitzen zu bleiben. Und gerade wenn Turbulenzen sind, wenn draußen Turbulenzen sind, zu glauben, das Ding kommt und bringt mich nach Hause. Ich komme sicher wieder in Stuttgart an oder Frankfurt, je nachdem, wo man landet. Also das ist die, sagt Jakobus, also wir müssen im Glauben darin ruhen, nicht zweifeln. Wisst ihr, weil Zweifel Unglaube ist. Zweifel ist Unglaube. Und Zweifel verherrlicht Gott nicht. Wenn ich zweifle, dann sage ich letztendlich, wirklich, ich spreche es nicht aus, aber ich sage, ich glaube nicht, dass es Gott tun kann. Oder ich glaube schon, dass Gott tun kann, aber ich glaube nicht, dass er es mir tun kann. Bei den anderen kann das schon funktionieren, aber bei mir nicht. Bei den anderen kann diese Wunder vielleicht wirken, aber bei mir nicht. Bei anderen ist die Macht vielleicht stark genug, bei mir nicht. Jakobus warnt und sagt, nicht so, so. Ganz kurz, um was bitten? Um Weisheit. Was ist diese Weisheit? Geht mal mit mir Kapitel 3, Vers 17. Was sollen wir erbeten? Guck mal, hier geht es um die Frucht. Schaut mal. Was mangelt uns? Wenn uns was mangelt und was sollen wir von Gott erbitten? Schaut mal. Vers 17, Kapitel 3. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, Barmherzigkeit, guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. So, ein Beispiel von der Weisheit von oben. Wenn uns das mangelt an Objektivität, wenn uns mangelt an Reinheit, wenn uns mangelt an friedvollem, an Milde, an Barmherzigkeit. Wenn uns das mangelt, was machen wir? Wir schalten nicht einen Gang höher in unserer Aktivität und strengen uns mehr an, sondern wir beten. Und wir beten und nehmen Gott beim Wort, dass er gesagt hat, ich gebe gern und mache keine Vorwürfe. Und ich ruhe darauf. Ich berufe mich darauf. Und ich sage so, Gott, ich werde nicht gehen, bevor du es mir nicht gibst. So hat es Abraham gemacht, so kürze ich das ab. Gott, du hast gesagt, du wirst nicht ein Gerecht mit Ungerechten vernichten. Du hast es gesagt, ich mache dich bei deinem Wort fest. Und das hat auch, das sind jetzt ganz kurze Erwähnungen der Bibelstellen, die ich noch mit euch gerne angeschaut hätte. Das ist das Gleichnis, das Jesus den Jüngern erzählt, als sie gesagt haben, lehre uns beten. Dann kommt dieses Vaterunser, das wir alle kennen. Und im Lukas, Kapitel 11, sagt er, es gab einen Freund, der ging zu seinem anderen Freund und der ist schon schlafen gegangen und hat gesagt, bitte gib mir Brot, meine Gäste sind zu mir gekommen. Und da sagt dieser Mann, ich liege schon im Bett, habe ich fertig gemacht und die Kinder liegen schon bei mir. Als ich das gelesen habe, dachte ich, Mann, wie gut habe ich es, dass ich nicht in dieser Zeit lebe, dass die Kinder ihr eigenes Bett haben. Gab es nicht immer. So, lassen wir den Gedanken. war die Heizung auch noch der Kuhstall daneben, das ist auch noch eine Sache. Ja, freut euch an den Dingen, die ihr habt. Danksagung. Und dann sagt Jesus, und er sagt, ich liege schon da, und dann sagt Jesus, wisst ihr was, wenn der Mann schon nicht ihm das Brot gibt, weil er Freund ist, wird er schon geben, weil er so unverschämt ist. Ihn nachts aus dem Bett zu schmeißen und sagen, gib mir Brot. Aber wisst ihr, das Interessante ist, warum, Jesus erzählt ja dieses Gleichnis, dieser eine Mann oder dieser Freund kommt zum anderen Freund und warum bittet er um Brot? Für wen? Sagt er, nachts aufgewacht um 12, so Hunger, zum Kühlschrank gegangen, nichts im Kühlschrank. Dann gehe ich halt zum Freund, klopf an und sage, hey, hast du noch Wurst drin? Nein, er hat Besuch. Er will den anderen etwas Gutes tun. Und das ist kein fleischlich, das ist nicht egoistisch, nicht selbstinteressiert. Er will was Gutes tun für den Nächsten. Das ist Lieben, eine Liebeshandlung. Und er sagt, und wenn er mit diesem guten Motiv schon zu seinem Freund geht, dann wird er sogar wegen der Unverschämtheit geben. Und dann sagt er, wie viel mehr wird Gott denen geben, die ihn bitten? Und zwar um was? Um seinen Heiligen Geist. Und was, dass wir den Heiligen Geist bekommen? Das sei ferne, denn wir sind versiegelt, wir haben ihn. Was meint er um seinen Heiligen Geist bitten? Um sein Wirken in uns. Denn wir bitten um die Frucht des Geistes. Wer wirkt das denn alles in uns? Wer gibt uns Weisheit? Wer gibt uns Verstand? Wer gibt uns Liebe? Wer gibt uns Kraft? Wer wirkt das doch in uns? Das ist doch sein Geist. Und wir bitten um seinen Geist. Aber um was bitten wir oft? Um Frucht. Habt ihr schon mal um seinen Heiligen Geist gebeten? Dass er wirkt in uns. Denn er hat uns gegeben als Beistand doch, oder? Als Helfer, als Tröster. Einer, der, damit wir nicht allein sind in all den Bedrängnissen, all den Schwierigkeiten. Ist dir bewusst, dass der Geist in uns wohnt und wir können Gott bitten, dass der Geist in uns wirkt, die Frucht bringt und dann diese Weisheit ist, dann all das, Barmherzigkeit und so weiter. Er sagt, wenn wir, guck mal, oh Herr, ich würde gern so Weisheit von dir haben und dann würde ich in der Gemeinde so gut dastehen und alle würden sagen, boah, der ist aber toll. Dann brauchen wir nicht wundern, wenn wir nichts bekommen, weil das bitten wir übel, sagt Jakobus in Kapitel 4. Macht überhaupt keinen Sinn. Wenn wir aber sagen, Herr, in dieser Situation, ich würde so gern weise mit diesem umgehen, damit es ihm gut geht. Ich würde so gern barmherzig mit dem handeln. Es ist gerade echt schwer, mit dem barmherzig zu sein. Ich würde gern so rein sein. Das ist nicht fleischlich. Das ist etwas, was Gott will. Und wenn wir mit diesem Motiv, mit einem, ich würde so gern diesem Menschen helfen. Ich würde ihn gern in meinem Gespräch mit ihm, ich würde so gerne was Gutes geben. Herr, bitte gib mir Weisheit dafür. Und er wird es geben. Gerne. Sehr gerne. Wir können damit rechnen. Ich habe es schon ein paar Mal erlebt. Ich bin mir sicher, ihr auch. Ich schließe mit der letzten Stelle. Und da ihr nächstes Mal Markus habt und eine Ruhe von mir, hoffe ich, dass ihr die Überziehung verkraftet. Philipperbrief mit einer herrlichen Stelle. Es gibt, denke ich, keine bessere Stelle, als mit der hier zu schließen, die ich euch jetzt vorlese. Im Philipperbrief, ich muss kurz bei mir gucken, wo es steht. Kapitel 4, ja. Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 5 bis 7. Mit diesen Versen möchte ich dieses Thema abschließen und auch die heutige Bibelstunde. Schaut mal. Freut euch im Herrn alle Zeit. Das Ziel ist, wir sollen uns im Herrn freuen. Der Herr ist uns. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn, nicht die Angst am Herrn, die Furcht. Die Freude. Denn die Liebe ist nicht in der Furcht. Die Furcht ist nicht in der Liebe. Die Freude, das Ziel, Freude. Wie kommen wir zu dieser Freude? Freut euch am Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich, freut euch. Der Paulus hört nicht auf, ist im Gefängnis, schreibt in die Philipper, schreibt aus dem Gefängnis und ist voller Freude. Ein Freudenbrief. Und jetzt schaut mal, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Euer Gutes tun, euer Herz anderen gegenüber, eure Fürsorge für andere soll bei Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. All die Themen, zack, 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 das ist wirklich wie ein Segen. Packt alles nochmal hinein. Unser Leben vor den Menschen, für den Menschen, als Zeugnis im Angesicht der Wiederkunft Christi. All das haben wir im Petrusbrief behandelt. Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also, wie sollen wir zu Freude im Herrn kommen? Wir sollen in allem und jederzeit beten. Und zwar mit Danksagung. Warum? Weil wir verstehen, dass er uns liebt. Dass er uns Gutes tun will. Wir verstehen die Verheißungen. Wir verstehen seine Versprechen. Und wir sind dankbar dafür, dass wir ihn haben. Und jetzt schaut mal. Wisst ihr, was dann passiert? Wisst ihr, was dann passiert? Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Boah. Wenn wir bitten, wenn wir mit alle Zeit vor ihm im Gebet flehen mit Danksagung, wisst ihr, was für eine Verheißung hier steht, was mit unserem Verstand passieren wird? Nein, der wird Frieden passieren. Es wird ein Friede kommen, der sogar den Verstand übersteigt. Auch wenn wir verstandesmäßig nicht mehr hinterherkommen, wenn wir Dinge auch nicht mehr einordnen können, es kommt ein Friede, den kann man mit dem Verstand nicht mal erfassen. Den kann man nur fühlen. Der Friede Gottes kommt. Das ist eine Verheißung. Freut euch im Herrn. Betet und er wird euch bewahren, eure Herzen. Herzen sind Gedanken. Und jetzt schaut mal, bewahren in Christus Jesus. In Christus. In ihm. Auf Grundlage seines Erlösungswerks. Auf Grundlage seines Namens. Auf Grundlage, dass wir in ihm sind, wird er uns bewahren. Ich finde das ein herrlicher Gedanke und eine gute Motivation, vernünftig zu beten. Ich wollte mit diesem kleinen Exkurs euch zeigen, was bedeutet, vernünftig zu beten. Vernünftig zu beten bedeutet nicht, dass wir wirklich beständig beten sollen, weil es uns Gutes tut, weil der Friede Gottes kommen wird, der Segen, die Freude. Vernünftig beten bedeutet, dass wir verstehen, was sind die Prinzipien, was sind die Voraussetzungen und was sind die Ziele. Das heißt, wir müssen in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes beten. Dann können wir rechnen, dass er tun wird. Versprechen, weil es versprochen hat, das zu tun. Ich hoffe, ihr glaubt das. Ich hoffe. Ich möchte es tun. Ich will beten. Jesus, und dir Danke sagen vom Herzen für diese herrliche Verheißung. Und dass du uns so ein wunderbares Werkzeug an die Hand gegeben hast. So einen Zugang zu der Quelle der Freude und zu der Quelle der Kraft und zu der Quelle des Friedens, wonach wir uns so sehnen, was wir uns so sehr wünschen. Herr, ich bitte dich, dass in all unseren Anfechtungen, die kommen, die uns auch wirklich zur Prüfung geschehen und notwendig sind, dass wir dieses Prinzip, dass wir diese Ermahnung nicht vergessen, dass wir beten, vernünftig und beständig beten, Herr. Deinem Namen will ich das bitten, dass du es an uns tust, an unseren Herzen wirkst. Du wirst es tun, du hast es versprochen. Amen.